Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ist Nachhaltigkeit utopisch? So nennt Christian Berg sein neues Buch. Der Physiker, Philosoph und Theologe gehört zum Vorstand der deutschen Sektion beim Club of Rome. Und die will nicht nur ein Think Tank sein, sondern ein Think and Do Tank. Also nicht nur denken, sondern auch handeln für eine lebenswerte Zukunft. Guten Morgen, Herr Berg.
Guten Morgen, Frau Welti.
Um nochmal auf den Titel Ihres Buches zurückzukommen, ist Nachhaltigkeit utopisch? Wenn ich mir Ihr Lebensthema vor Augen führe, dann kann das ja nur eine rhetorische Frage sein.
Ja, da haben Sie recht. Es ist tatsächlich ambivalent, würde ich sagen, weil wir einerseits feststellen, dass wir Nachhaltigkeit ganz schwer erreichen. Es gibt viele Initiativen, die beansprucht haben, auch nachhaltig zu sein und wo wir dann hinterher gemerkt haben, die sind vielleicht noch nicht so nachhaltig. Und insofern ist es schon so, dass wir manchmal auch realistisch sein müssen und sagen, was sich letztlich auf lange Sicht in 100, 200 Jahren als richtig erweist, das können wir nicht mit letzter Sicherheit sagen. Insofern ist es schon auch utopisch. Andererseits brauchen wir dringender denn je eine Utopie in dem Sinne einer Vision, wie die Welt eigentlich sein soll. Wie können Menschen miteinander im Einklang und im Einklang mit der Natur, mit der Schöpfung leben? Und in diesem Sinne, glaube ich, ist eine Utopie heute dringender denn je.
Sie haben Ihr Buch natürlich vor Corona geschrieben. Sie haben aber jetzt hier in Deutschlandfunk Kultur die Gelegenheit, sozusagen Ihr Vorwort zu aktualisieren. Welche Gedanken treiben Sie gerade um?
Ja, ich denke, es gibt interessante Parallelen. Also das eine ist natürlich die Frage, wie wir leben und wie wir wirtschaften wollen. Und wir hangeln uns eigentlich immer von Krise zu Krise im öffentlichen Fokus. Wir haben über Terrorismus lange gesprochen, dann kam Populismus zwischendurch mal, Klima und Artensterben. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass das World Economic Forum, also die Wirtschaftselite, die sich in Davos immer trifft, in dem globalen Risikobericht dieses Jahr, reden sie von 5 Top-Risiken und alle kommen aus dem Bereich der Ökologie. Pandemie taucht gar nicht auf, das war zuletzt 2008. Und ich begrüße zwar, dass man ökologische Themen und Risiken auch sozusagen hervorhebt, aber offensichtlich ist vieles, was wir machen, immer rückwärtsgewandt und sozusagen symptomfokussiert. Aber wir gucken nicht nach den Ursachen, nach den Zusammenhängen. Und das versuche ich in dem Buch anders zu machen, indem ich sage, was sind eigentlich die Barrieren der Nachhaltigkeit? Was hindert uns davon, daran, nachhaltiger zu werden? Und da wir sowieso nicht mit letzter Sicherheit wissen, was wirklich nachhaltig ist, glaube ich, dass es zielführender ist, wenn wir das, von dem wir wissen, dass es nicht nachhaltig ist, dass es die Zukunft für unsere Kinder und Enkel zerstört, wenn wir das verhindern, dann haben wir schon sehr viel erreicht. Und darum geht es in dem ersten Teil des Buches.
Und was muss das sein, was wir aufgrund der fehlenden Nachhaltigkeit sofort am besten abstellen?
Naja, zum Beispiel, also es gibt nicht die eine Frage und das ist der Witz bei komplexen Systemen. Sie können nicht die eine Ursache der einen Wirkung zuordnen, sondern es hängt eben alles mit allem zusammen. Und ich versuche in dem Buch einen Überblick zu geben über die ganz unterschiedlichen Bereiche, in denen wir nicht nachhaltig sind. Das hat mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, dass wir ständig Kosten auslagern auf die Umwelt, auf andere Gesellschaften oder in die Zukunft. Es hat mit fehlender politischer Steuerung zu tun, dass wir insbesondere im globalen Maßstab nicht die Instrumente haben, um wirklich auch unser Verhalten zu steuern. Es hat natürlich mit uns selbst, mit moralischen Defiziten zu tun, dass wir nicht das tun, was wir eigentlich für richtig halten, mit Trägheit von Systemen, mit rechtlichen Fragen und so weiter. Also es gibt eine Reihe von ganz unterschiedlichen Gründen für unsere Nicht-Nachhaltigkeit. Und ich versuche, die zum einen erstmal darzulegen, weil ich glaube, es reicht nicht, wenn wir viel Wissen in vielen Köpfen haben, sondern wir müssen möglichst viel Wissen auch in denselben Köpfen haben. Wir müssen Verständnis für Lage, für andere Systeme bekommen, und also andere Sprach- und Denksysteme. Und dann versuche ich, Lösungsvorschläge zu machen, was man denn im Einzelnen tun kann. Und diese Vorschläge sind natürlich viele nicht von mir, die sind bekannt. Also bei den Externalitäten zum Beispiel weiß man seit Jahrzehnten, was man tun müsste, zum Beispiel einen CO2-Preis einführen. Und das müsste man sozusagen umsetzen. Und das ist übrigens auch eine Parallele zu Corona. Wir haben eine unglaublich vernetzte Welt, die uns viele Annehmlichkeiten gebracht hat, aber wo wir auch sagen müssen, vieles von dem, was wir uns im Moment erlauben, geschieht auf Kosten der Umwelt. Und wenn wir zum Beispiel einen globalen Preis für CO2 hätten, dann wären auch Transporte, dann wäre auch das Reiseverhalten etwas anders. Und hätte nicht Corona verhindert, aber hätte vielleicht manche Blüten des globalen Verwobenseins ein bisschen abgemildert.
Wie lässt sich denn der Übergang von der nicht nachhaltigen Gesellschaft zur nachhaltigen Gesellschaft gestalten und wie lange haben wir dafür Zeit?
Ja, wir haben leider nicht mehr viel Zeit und der Punkt ist, dass wir, wie ich vorhin sagte, wir hangeln uns von Krise zu Krise und im Moment haben wir natürlich mit vollem Recht die Aufmerksamkeit auf andere Themen, aber der Klimawandel, das Artensterben geht natürlich weiter. Ich glaube, wir erleben im Moment eine Situation, wo viele Menschen eigentlich schon fast resigniert sind und das Vokabular, die Tonlage wird immer schriller. Es gibt Vergleiche, dass Klimawandel wie Holocaust zu sehen wäre oder dass man überhaupt keine Kinder mehr kriegen soll, weil sowieso alles den Bach runtergeht. Und ich glaube, mit solchen Vergleichen und auch mit solchen Empfehlungen machen wir die Situation nicht besser. Und ich unterstelle den jeweiligen Wortführern durchaus die besten Absichten. Aber ich glaube, das heizt die Polarisierung in unserer Gesellschaft an. Und wenn man sich anguckt, wie wir heute schon ein Problem mit Populismus weltweit haben, dann müssen wir versachlichen, müssen ernst für unsere Standpunkte werben, aber nicht immer noch schriller in den Forderungen werden, sondern mit Bedacht und Augenmaß an ganz verschiedenen Stellen ansetzen. Im Bereich der Wirtschaft, der Rechtssysteme, des persönlichen Verhaltens. Und dann glaube ich, und das ist sozusagen der zweite Teil in dem Buch, dass wir auch die Komplexität herunterbrechen müssen und jede und jeden von uns in die Lage versetzen, das Richtige zu tun. Und da versuche ich, Handlungsprinzipien für nachhaltiges Handeln zu entwickeln. Auch alles mit dem Vorbehalt der Vorläufigkeit natürlich. Aber ich sage, wir müssen Leute in die Lage versetzen, zwischen verschiedenen Alternativen die bessere zu wählen. Wenn Sie Ökonomen fragen, wie bekämpfen Sie den Hunger in der Welt, dann kriegen Sie bei 2 Ökonomen 3 bis 5 Antworten. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, übrigens auch der UN-Nachhaltigkeitsziele, dass wir sehr hehre und große Ziele haben, aber dass wir nicht wissen, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann.
Sie schlagen vor, dass wir Reduktion als eine Befreiung erleben und Genügsamkeit feiern. Dazu haben wir ja zurzeit ausreichend Gelegenheit. Wie setzen Sie diesen positiven Gedanken um?
Naja, zum Beispiel kann man ja mal sagen, wenn Sie ein Schwarz-Weiß-Bild sehen, dann werfen Sie in der Regel nicht der Fotografin oder der Künstlerin vor, warum hast du denn keine Farbe genommen, sondern man fragt, okay, was wollte sie, was wollte er damit sagen? Und das ist ein Beispiel dafür, dass Reduktion ein Mittel der Konzentration sein kann. Wir sind im Moment in der Fastenzeit. Im Prinzip kennen viele große Traditionen, kennen sozusagen das Fasten. Und im Fasten versuche ich mich ja zurückzunehmen, auf bestimmte Aspekte zu verzichten, um mich auf andere Ziele auszurichten. Und das hat nichts mit Beschränkung zu tun oder Unterjochung, sondern es ist eine freiwillige Zurücknahme um eines anderen Zieles willen. Und wenn Sie nach einem persönlichen Beispiel fragen, ich habe mir im letzten Sommer zum Beispiel gesagt, zwischen April und September wird nur kalt geduscht. Ja, könnte ich jetzt lange drüber reden, was das für Vorteile hat. Sie duschen nicht so lange, sie sparen Energie, sie sparen Wasser, sie härten sich ab. Es gibt eine Reihe von Vorteilen. Es ist besser für die Haut und so weiter. Das mache ich ja nicht, weil ich das so furchtbar finde, sondern weil ich sage, okay, das ist ein bisschen sportlich. Das ist ein eigener Anreiz, mal Dinge auszuprobieren.
Christian Berg in Deutschlandfunk Kultur. Morgen erscheint sein neues Buch. Ist nachhaltiges Handeln möglich? Heute das Interview in Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Welti.